HR Info. Netzwelt.
Das soziale Netzwerk Google Plus wird eingestellt. Das war in meinen Augen eine der wichtigsten Nachrichten im Jahr 2018, wenn wir auf Google blicken. Google Plus konnte dem übermächtigen Konkurrenten Facebook nie so wirklich das Wasser reichen. Und am Ende führte unter anderem ein Datenleck zu der Entscheidung, dass das soziale Netzwerk in diesem Jahr eingestellt wird. Was ist noch zu erwarten in 2019? Nicht nur von Google, sondern zum Beispiel auch von Apple und Amazon. Das ist das Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Mit meinem Kollegen Markus Schuler, der USA-Korrespondent im Silicon Valley ist, habe ich schon in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie das Jahr 2018 für Facebook war und auch einen Ausblick auf 2019 gegeben. Nun möchte ich mit ihm zusammen den Fokus auf die anderen großen Konzerne richten, auf Google, Apple und Amazon. Markus, fangen wir an mit Google. Eine sehr interessante Nachricht mit Blick auf 2018 war, dass Google Plus in diesem Jahr, also in 2019, eingestellt wird. Warum ist das der Fall?
Dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Zum einen, Google Plus war zuletzt ein Geisternetzwerk. Das hat kaum einer noch genutzt. Zum anderen kam eben dann heraus im Herbst 2018, dass das Netzwerk jahrelang ein Datenleck hatte. App-Entwickler konnten seit 2015, also fast 3 Jahre lang, ohne Erlaubnis auf einige private Nutzerdaten zugreifen. Das Unternehmen entdeckte diese Lücke erst im März 2018, hat sie natürlich dann gleich geschlossen, aber hat diese Lücke gegenüber der Öffentlichkeit verschwiegen. Weil das alles ziemlich peinlich ist für diesen Suchmaschinenkonzern, wird Google Plus deshalb im April 2019 endgültig dicht gemacht. Keiner trauert Google Plus hinterher. Es gibt auch keine Proteste, weder virtuell noch in der realen Welt, weil Google Plus hat nie so richtig funktioniert und abgehoben.
Hat Google diese Entwicklung verschlafen?
Eigentlich nicht. Google hat ganz früh versucht, mit Waves hieß dieser Dienst, glaube ich, etwas Facebook entgegenzusetzen, die damals noch klein waren. Da gab es auch noch andere Dienste wie Friendfeed zum Beispiel in 2008 und 2009. Und Google hat es nie wirklich geschafft, ein attraktives soziales Netzwerk hinzustellen. Ich weiß nicht, woran es lag, weil sie vielleicht zu weit von den Nutzern entfernt waren, weil sie hätten vielleicht klüger und besser von Facebook kopieren sollen. Aber all die Ambitionen, die Facebook dort an den Tag gelegt hat, die haben in den vergangenen 10 Jahren nicht wirklich gefruchtet. Und sieht man halt, Google ist gut in der Suche, ist gut, wenn es um so Dienste wie E-Mail zum Beispiel geht, ist gut, wenn es um KI geht, um Artificial Intelligence. Aber Google versteht es nicht, ein richtig gutes soziales Netzwerk zu bauen und hat damit auch endgültig den Anschluss verloren. Es gibt vielleicht noch eine kleine Möglichkeit, das wieder wettzumachen, indem man einen anderen Anbieter aufkauft. Aber ob es möglich ist, Twitter zum Beispiel einzukaufen, das glaube ich mittlerweile nicht, weil Google dann einfach markttechnisch zu groß werden würde.
Hat man denn Google Plus bei Google wirklich ernst genommen? Oder war das eigentlich nur so ein, ein kleiner Versuch, der nicht richtig ernst gemeint war, vielleicht so ein bisschen so nebenbei mal Facebook anzugreifen?
Ich glaube, Tobias, am Anfang war es wirklich so, dass Google gesagt hat, wir müssen Facebook ein Gegengewicht bieten, wir müssen da was machen, wir müssen in diesem Bereich uns besser aufstellen. Und dann hat man sehr, sehr viel Energie drauf verwendet, Google Plus attraktiv zu machen. Das war ja überall auf Android mit dabei. Wenn man einen Google-Account, einen E-Mail-Account aufgemacht hat, ist man automatisch bei Google Plus angemeldet worden. Das Unternehmen hat viel Energie reingesteckt und irgendwann ist es dann verpufft, weil sie gemerkt haben, das ist nicht so beliebt. Und wenn man sich zurückerinnert, Google Plus war ein sehr, in Anführungszeichen, kaltes soziales Netzwerk. Das war zwar vom Design her alles ganz nett und gefällig, aber das war sehr dominiert von Techies und weniger so ein Netzwerk, wo so eine ganze Familie quasi präsent ist. Und weil es lag vielleicht auch daran, dass Google Plus zu stark mit Google-Diensten verbunden war, zu nah am Google-Konzern positioniert war. Das hat viele Leute sicherlich abgeschreckt. Und das war sicherlich einer der Gründe, weshalb nie etwas aus diesem sozialen Netzwerksentwurf von Google wurde.
Dafür hat Google andere Stärken. Du hast es ja schon angesprochen, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Sie haben Gmail mit einem großen E-Mail-Anbieter. Aber klar, natürlich Android, das große mobile Betriebssystem, was auf wahnsinnig vielen Smartphones installiert ist. Dann die eigene Hardware, die Google herstellt. Was gab es da 2018 und was ist für 2019 angedacht?
Ja, da gibt es eigentlich nur ein Gerät, was wirklich eine wichtige Rolle für Google spielt. Das ist die Mobiltelefonie, das sind die Mobiltelefone. Und Google bringt ja seit ein paar Jahren eigene Mobiltelefone raus. Im Herbst, im Oktober, kam das Pixel 3, das Smartphone von Google, auf den Markt, das Google selbst designt hat und gebaut hat und das auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Und damit will man natürlich vor allem Apple und Samsung Konkurrenz machen. Das Problem dieser Android-Geräte ist ja all überall, dass diese ganzen Hersteller, vor allem Samsung oder LG, dass die selber zu dem Android-Betriebssystem noch eigene Software draufpacken, ein eigenes Look and Feel geben und dass dann häufig diese Software relativ schnell veraltet und die Nutzer, die solche Geräte kaufen, mit einem relativ alten Betriebssystem zu tun haben. Google wollte das ändern. Das ist die Idee hinter den Pixel-Telefonen und immer ein hochaktuelles Android-Betriebssystem anbieten, so wie wir das eigentlich von den Apple-iPhones gewohnt sind. Nun ist Google jetzt nicht der perfekte Meister in der Vermarktung, so wie das Apple zum Beispiel kann. Und deshalb ist es immer so ein Problem, dass diese Geräte in den Massenmarkt vordringen. Das scheinen sie im Moment nicht zu sein. Sie sind sehr gut, sie sind sehr hochwertig, sie haben aktuelle Hardware enthalten, aber sie haben längst nicht diese Absatzzahlen wie die Geräte von Samsung oder von Apple oder von LG oder von Huawei und den anderen großen Herstellern.
Wenn ich an Google denke, dann habe ich immer das Gefühl, die arbeiten sehr im Hintergrund. Also man bekommt meist gar nicht so viel mit. Wir haben gesprochen über Google Plus, das eingestellt wird. Es gibt nicht so wirklich wahnsinnig viele Skandale. Es ist immer relativ leise um Google. Teilst du diesen Eindruck mit mir?
Ich teile den Eindruck. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, dass Google sich so bedeckt hält. Den Eindruck habe ich nämlich auch, weil sie Bammel haben. Bammel, in die Kritik zu geraten wie Facebook. Das Unternehmen will da jedem Skandal aus dem Weg gehen. Der Grund ist ganz einfach. Man fürchtet eben, dass die Politik in Washington im nächsten Jahr, im Jahr 2019, dann neue Gesetze verabschieden könnte, die diese Tech-Konzerne hier im Silicon Valley stärker regulieren. Und deshalb versucht man bei Google, jeden möglichen Skandal, jedes Fettnäpfchen zu umschiffen.
Also auch im Negativen wie auch im Positiven hört man relativ wenig, aber es wird immer relativ viel ja schon veröffentlicht auf den eigenen Blogs. Gibt es irgendwas, was für 2019 ansteht? Gibt es irgendwas, wo Google sagt, das kommt 2019, daran arbeiten wir? Ist da irgendwas in Planung?
Also was Konkretes fällt mir im Augenblick nicht ein, aber es ist natürlich immer spannend, die Entwicklerkonferenz von Google, die I.O. abzuwarten im Mai. Dort werden die wichtigsten, interessantesten Neuerungen vorgestellt und wir können sicherlich in 2019 mit einigen wegweisenden Fortentwicklungen in Sachen künstlicher Intelligenz rechnen. Wir konnten ja in 2018 erleben, dass Google dort einen sprachgesteuerten Dienst vorgestellt hat, der die menschliche Stimme nicht nur perfekt imitieren konnte, sondern einen Dienst, der auch Äs und Ms mit in diese künstliche Sprache eingearbeitet hat. Und das klang so täuschend echt. Ich war bei der Präsentation bei der Google I.O. in Mountain View im Mai dabei und jeder, der dort zugeguckt hat, dachte so, ja, da spricht jetzt ein Mensch mit dem anderen. Und dann hat Sundar Pichai, der CEO von Google, gesagt, nee, das ist kein Mensch, das ist unser Sprachroboter. Und das war so perfekt gemacht. Also ich glaube, hier werden wir sicherlich noch einige spannende, interessante Dinge von Google in 2019 erleben können.
Also künstliche Intelligenz das eine. Was ist aus den selbstfahrenden Autos geworden? Es gab mal Unfälle mit selbstfahrenden Google-Autos. Ist das Thema beendet damit oder ist Google da weiter dran?
Also diese Google-Autos von der Firma Waymo, so heißt das Tochterunternehmen von Google, die gibt es nach wie vor. Es gab mit allen großen Herstellern gab es immer wieder kleinere Unfälle, wo niemand groß zu Schaden kam, aber es gab halt Auffahrunfälle. Zum Teil waren in der Regel die anderen Verkehrsteilnehmer dran schuld, also Fahrzeuge, die von Personen gesteuert wurden und die nicht rechtzeitig reagiert haben. Waymo ist nach wie vor ganz präsent. Wer hier im Silicon Valley durch die Straßen fährt, dem begegnet so ein Waymo-Auto. Im Gegensatz zu Apple werden die Autos von Google auch beschriftet und man erkennt sie sofort, dass es sich hier um ein selbstfahrendes Auto handelt. In Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, dort testet Google im Augenblick einen Taxi-Service mit selbstfahrenden Autos. Verbraucher können den Dienst da schon nutzen. Die müssen aber wohl vorher eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, wenn sie den Fahrdienst nutzen wollen von Waymo. Also dort ist man schon ganz schön weit und bietet eben so einen Taxi-Service an, den es hier bei uns in Kalifornien noch nicht gibt.
Selbstfahrende Autos, also weiterhin auch ein Thema bei Google. Es ist schon ein paar Mal angeklungen, der Name Apple 2018. Wie war das Jahr für Apple? War das ein erfolgreiches Jahr oder war das eigentlich eher ein Jahr, was das Unternehmen in die Tonne treten kann?
Ich glaube, für Apple ist fast jedes Jahr in den vergangenen Jahren ein äußerst erfolgreiches Jahr gewesen. So ist es auch wieder gewesen. Apple hat sehr, sehr gute Verkaufszahlen hingelegt, hat uns wieder ein halbwegs neues iPhone vorgestellt im Herbst. Und da läuft es eigentlich für den Konzern sehr gut. Und dann kam gegen Ende 2018 ein kleiner Wermutstropfen. Da wurde nämlich bekannt, dass Apple den Herstellern, den Zulieferern für die Smartphones gesagt hat, hey, wir möchten doch nicht ganz so viele Teile bestellen. Und dann hat jeder gemutmaßt, die Absatzzahlen, die gehen nach unten. Apple dürfte zum Jahresende, zum Weihnachtsgeschäft, das die wichtigste Saison ist sozusagen für Apple, dürfte weniger Geräte verkaufen als geplant. Deshalb hat der Aktienkurs auch etwas nachgegeben. Also hier muss man einfach sagen, es lief sehr, sehr gut für Apple. Das Unternehmen hat seine Produktlinien erneuert, aber die Abhängigkeit von den Smartphones ist sehr, sehr groß und der Markt scheint gesättigt zu sein. Deshalb auch die Reduktion der Bestellungen bei den Zulieferern. Und da muss man jetzt mal gucken, ob dieser Trend anhält oder ob das nur so ein Zwischentief war.
Das nächste große Ding, davon hat ja Steve Jobs immer gesprochen, also vom iPhone beispielsweise auch. Apple, du hast es gesagt, ist sehr, sehr abhängig von seinem iPhone. Ist Apple denn noch innovativ? Also bringen die noch wirklich innovative Sachen auf den Markt? Beziehungsweise kann da noch mehr kommen? Können die nochmal das nächste große Ding erschaffen oder ist da die Luft raus?
Immer wenn ich diese Apple Keynotes mir angucke, dann denke ich auch so, ah, was kommt jetzt als nächstes großes Ding? Werden sie vielleicht einen revolutionären Fernseher vorstellen oder werden sie neue Feature in ihren Telefon haben, die die Konkurrenz noch nicht hat und die uns alle quasi wegfegen, wo man denkt, wow, das will ich unbedingt haben. Und in den letzten 3 Jahren bin ich dort immer etwas enttäuscht worden. Ganz einfach deshalb, der Markt ist ausgereizt. Es gibt eigentlich schon alles, was es da zu erfinden gibt. Und diese Verbesserungen sind häufig nur relativ marginal. Deswegen benutzen viele der Apple-Leute auf den Keynotes drücken sich in Superlativen aus und sagen, oh, das ist das Allerbeste und das Allerneueste und keiner kann das so gut. Aber wenn man dann genauer hinguckt, dann sind es marginale Verbesserungen. Apple macht einen super Job, die Geräte sind sehr, sehr gut, da gibt es überhaupt gar keine Frage, aber es wird vermutlich auch in den nächsten Jahren, da muss man sich einfach dran gewöhnen, nicht mehr diese großen Aha-Momente geben, wo ein Steve Jobs damals gesagt hat, hey, one more thing, und dann kam etwas Neues auf den Markt oder kam ein neues Feature, das man so noch nicht kannte. Also daran müssen wir uns gewöhnen, dass ich glaube, diese Innovationsverrücktheit, diese Innovationsversessenheit, dass es dort keine so großen Überraschungen in der Zukunft mehr geben wird. Zumindest was diese Smartphones angeht.
Und ein Ausblick für 2019, gibt es irgendwas, was Apple schon angekündigt hat, durchblicken lassen, was in diesem Jahr kommen kann?
Also ich freue mich ja auf die neuen Apple Computer, die neuen schnellen Rennmaschinen. Der alte Apple Mac Pro ist ja wirklich schon in die Jahre gekommen. Der sieht ja aus wie so ein kleines Atomkraftwerk, diese runde Säule. Der ist schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre alt und Apple will in 2019 dort eben neue Mac Pros anbieten. Darauf bin ich gespannt, was die können, wie die aussehen und wie sie funktionieren. Also das dürfte auf dem Hardware-Markt sicherlich was Interessantes sein. Und ja, dann werden wir vermutlich auch wieder ein neues iPhone bekommen.
HR Info, Netzwelt.
Markus Schuler, unser Korrespondent im Silicon Valley, erwartet 2019 also einen neuen Mac Pro und ein neues iPhone von Apple. Das hat er ja gerade erzählt. Jetzt haben wir erst über Google und eben über Apple gesprochen, aber da fehlt noch ein wichtiger großer Internetkonzern, nämlich Amazon. Was mir von 2018 hängen geblieben ist, ist ein Wettkampf zwischen Apple und Amazon, und zwar um das wertvollste Unternehmen der Welt. Mal lag Apple vorne, mal Amazon. Also blicken wir doch mal auf das Unternehmen, was viele immer noch als Online-Kaufhaus bezeichnen. Amazon ist meiner Meinung nach ein Unternehmen, das man immer so ein bisschen unterschätzt. Für viele ist das immer noch der Buchhändler von vor ein paar Jahren oder eben einfach nur ein Online-Kaufhaus, aber das ist Amazon ja schon längst nicht mehr. Es ist ein riesiger, großer Konzern geworden, oder Markus?
Absolut. Und man sagt auch, dass Amazon mit dafür verantwortlich ist, dass nicht nur in den USA es immer weniger kleinere Geschäfte gibt, dass immer mehr Menschen ihre Waren online, nämlich bei Amazon, bestellen, sei es von Lebensmitteln bis hin zu Klamotten oder Möbeln oder Technikkram. Also Amazon ist zum großen Gemischtwarenhaus geworden und dominiert diesen Markt. Und es gibt auch etliche Experten, die sagen, Amazon sorgt dafür, dass unsere Straßen verstopfter sind in den Ballungszentren, weil viele Leute etwas bestellen und 2 Stunden später sagen sie sich dann, ach, dann hätte ich gerne noch das, und dann fällt ihnen das ein und noch ein Artikel dazu, und alles kommt dann mit verschiedenen Lieferdiensten am nächsten Tag oder am übernächsten Tag an. Und da sind viele Autos unterwegs, da wird viel Energie verbraucht. Also Amazon ist zu einem riesigen Konzern geworden, der längst nicht mehr nur dieses Gemischtwarenhaus ist, sondern auch B2B-Dienste anbietet, also Dienste, die sich an Firmen wenden, wie Cloud-Angebote. Und mittlerweile ist Amazon auch ein Anbieter, der eigene Fernsehserien produziert, Kinofilme produziert und einen großen Musikstreaming-Dienst unterhält, der in Konkurrenz zu Spotify und Apple Music und Google Music tritt.
Du hast es angesprochen, eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war, ist, dass Amazon tatsächlich Cloud-Dienstleistungen anbietet. Du hast es gesagt, und zwar dort ja auch einer der größten tatsächlich ist.
Und einer der ersten war, der diese Cloud-Dienste angeboten hat, Werner Vogels, ein Holländer oder holländischstämmiger, mittlerweile dürfte er Amerikaner sein, recht beleibter, guter, lustiger Typ. Der hat AWS, so heißen diese Dienste bei Amazon, aus der Taufe gehoben und AWS groß gemacht. Das sind Dienste, wo Amazon Speicherplatz anbietet. Unternehmen können ihre Daten bei Amazon speichern. Der Vorteil für diese Unternehmen ist, sie müssen keine eigenen Rechenzentren mehr unterhalten und alle 2, 3 Jahre ihre Hardware erneuern, sondern sie lagern dieses Risiko einfach aus, bezahlen eben für den Datenplatz, den sie bei Amazon beanspruchen, Geld. Und dann bietet Amazon oder hat Amazon als einer der ersten Rechenkapazität angeboten. Also als Unternehmen muss ich keine eigenen Server mehr unterhalten, wenn ich bestimmte Rechenoperationen, die oft über Tage gehen können, zum Beispiel Steuererklärungen für Großunternehmen, wenn sie die durchführen lassen wollen, dann kann man eben bei Amazon für wenige Tage, für Stunden, für Minuten, für Jahre Server mieten, die bespielen, Rechenoperationen durchführen lassen und dann eben nur für einen bestimmten Zeitraum diese Dienstleistung bezahlen. Und für viele Unternehmen rechnet sich das, weil das eben billiger ist, als wenn sie ihre eigene Hardware, ihre eigenen Rechenzentren, die hohe Energiekosten verursachen, weil Server erzeugen Wärme und die müssen gekühlt werden, die Hardware muss erneuert werden, die muss gewartet werden, man muss Personal vorhalten. Also all diese Dinge kann man eben in die Cloud auslagern, und Amazon war das erste Unternehmen, das erkannt hat, weil als großer Warenhausanbieter hat man weltweit natürlich Rechenzentren schon gehabt und hat aber auch festgestellt, wir nutzen eigentlich diese ganzen Server nicht so richtig und sich gefragt, hey, was könnte man denn eigentlich da mit dieser Serverkapazität noch machen? Und Werner Vogels war eben derjenige, der gesagt hat, hey Leute, wir können doch diese Rechenkapazität draußen anbieten. Und mittlerweile ist Amazon der größte Cloud-Anbieter der Welt, wo andere Unternehmen ihre Infrastruktur zum Beispiel drauf laufen haben. Ein Anbieter, den kennt wahrscheinlich jeder von uns, das ist zum Beispiel Dropbox oder Netflix. Die Videoplattform Netflix hat lange Zeit, jetzt zum Teil nicht mehr so stark, ihren Content, ihre Inhalte dort gehostet.
Was ja im Umkehrschluss wahrscheinlich heißt, dass Amazon über seine Cloud-Dienstleistungen auch Zugriff auf wahnsinnig viele Daten hat. Sind da die Unternehmen, die die Daten bei Amazon parken, sich auch total sicher, dass die dort sicher liegen und keine, ich sag jetzt mal, Unternehmensgeheimnisse in irgendeiner Art und Weise, ja, möglicherweise von abhanden kommen können?
Also Amazon würde da selbst sein eigenes Geschäftsmodell kaputt machen, wenn es dort anderen, wenn es die Daten anderer Unternehmen absaugen würde. Außerdem gibt es da unterschiedliche Rechtsverträge, die eben Amazon in den unterschiedlichen Kontinenten eingehen muss. Amazon unterhält in Europa eigene Rechenzentren, die europäischer Jurisdiktion unterliegen. Also ich denke schon, dass diese Daten dort sehr, sehr sicher sind. Und wenn auch nur ein klein wenig Ruhe buchbar würde, dass Amazon hier unsauber spielt, dann würden die Kunden wegbleiben und würden zu Microsoft oder zu Google wechseln, die mittlerweile ebenso große Cloud-Anbieter geworden sind, wie es Amazon von Anfang an war. Was man allerdings noch erlebt, und das ist ein anderer Trend, neben diesen Cloud-Diensten, die Amazon seit Jahren sehr erfolgreich anbietet, Amazon macht sehr erfolgreich Werbung. Sie verkaufen sehr erfolgreich Werbung, nämlich auf ihrer eigenen Plattform. Und geht vor allem zulasten von Google, denn all die Produkte, die es bei Amazon gibt, die möchten einzelne Unternehmen natürlich auch bewerben, möchten vielleicht in den Ergebnisdarstellungen. Also wenn ich jetzt nach irgendwelchen Produkten suche, bekomme ich bei Amazon natürlich auch meine Treffer angezeigt. Die unterhalten eine eigene Produktsuchmaschine. Und hier ist es so, dass Amazon Geld verlangt, wenn also ein Unternehmen herausgehoben dargestellt werden möchte oder in den Treffern hervorgehoben werden möchte, da verlangt dann Amazon Geld. Und das ist mittlerweile eine große Cash-Cow in den vergangenen 2 Jahren für Amazon geworden, wo sie sehr, sehr viel Geld damit verdienen, dass sie aus ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell, nämlich Waren zu verkaufen online, dass sie auch noch damit Werbung verkaufen und dann nochmal Geld mit einnehmen.
Also Waren verkaufen, Werbung verkaufen, du hast die Cloud-Dienstleistungen angesprochen. Wohin kann es noch gehen? Also was können wir von Amazon noch erwarten? Was hat dieser Konzern noch so vor?
Na, wir werden in den kommenden Monaten sicherlich erleben, dass Amazon an seinen vernetzten Lautsprechern weiter arbeitet, die verbessert. Ich könnte mir vorstellen, dort wird es noch stärker zu einer Videokomponente kommen, dass ich also auch Videobilddienste auf einem kleinen Mini-Fernseher in der Küche dann abrufen kann, dass andere Dienste noch dazukommen, dass ich Pay-TV-Sender, dass ich Netflix darüber abrufen kann und darüber auch Filme gucken kann. Das ist ja zum Teil heute schon der Fall, wo ich auf YouTube zum Teil Zugriff habe, auf anderen Videocontent. Also ich glaube, dort wird noch ganz viel passieren und dort geht Amazon vor allem auf Konkurrenz zu Apple und Google, die ähnliche Geräte und Hardware im Angebot haben. Aber auch hier war Amazon einer der ersten, die diese vernetzten Lautsprecher angeboten haben und die entsprechenden Dienste dazu. Heute kann ich meine Alarmanlage, meine Heizung mit Amazon Alexa verbinden, die darüber steuern. Ich kann Musik drüber hören. Ja, und das ist eigentlich auch eine große Erfolgsgeschichte, wo Amazon so etwas wie der Hidden Champion, der versteckte Champion ist und in den vergangenen Jahren damit große Erfolge gefeiert hat.
Amazon ist also ganz weit vorne dabei, was die vernetzten Lautsprecher und die Sprachassistenten wie Alexa betrifft. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Markus Schuler gesprochen. Er ist Korrespondent im Silicon Valley und hat dort die ganzen großen Unternehmen wie Facebook, Google, Apple und Amazon im Blick und berichtet regelmäßig darüber. Mit ihm zusammen habe ich in der letzten und in dieser Sendung noch einmal auf das Jahr 2018 zurückgeblickt und auch nach vorne geschaut, was denn das Jahr 2019 für die großen Internetkonzerne so bringen wird. Herzlichen Dank dafür an Markus Schuler. Das war HR Info Netzwelt. Sie können diese Sendung im Internet nachhören oder auch als Podcast herunterladen unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.